Dann kam die Wiedervereinigung und mit diesem Ende war auf einmal diese DDR Teil der Bundesrepublik Deutschland und auch Teil einer zunehmend globalisierten Welt mit globalen Märkten, die natürlich kapitalistisch organisiert waren und musste sich behaupten auch in diesen globalen kapitalistischen Märkten. Und sie war natürlich auch sofort Teil der europäischen Gemeinschaft. Also man denkt immer, ja toll, also diese Lausitzer hier, die waren ja dann auf einmal Teil der Bundesrepublik. Aber nein, es war noch viel mehr. Also der gesamte wirtschaftliche Rahmen, das Setting sozusagen für die ökonomische Entwicklung der Zukunft war komplett anders als vorher. Und das sorgte dann eben für diesen enormen Strukturbruch, den man versucht hat, mit viel Steuermitteln aufzufangen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Im zweiten Teil der aktuellen Staffel schauen wir vielschichtig vergleichend auf andere Montanregionen Deutschlands und hören Geschichten, wie dort mit den Umbrüchen und dem Strukturwandel am Ende der fossil-industriellen Epoche umgegangen wird. Nachdem wir das letzte Mal im mitteldeutschen Revier unterwegs waren, blicken wir mit Heidi Pinkepank und Lars Scharnholz vom Institut für Neue Industriekultur nun auf das andere große Braunkohlegebiet der ehemaligen DDR. Die Lausitz war und ist vom Tagebau und der Energieerzeugung geprägt und erlebte damit vielfältigen Wandel und große Strukturbrüche, die unsere beiden ExpertInnen nun historisch einordnen und darauf basierend die aktuelle Lage und die Aussichten auf die postfossile Zeit darstellen. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zulassen kommen könnt. Außerdem findet ihr dort die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an meinem Podcast zu unterstützen. Beide Gäste, sowohl Heidi Pinkepunk als auch Lars Scharnholz, sind neu im Podcast und stellen sich zu Beginn unserer Aufnahme aus dem Oktober 2024 zunächst vor. Und ich wünsche euch nun viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses Interviews.
Ja, mein Name ist Heidi Pinkepunk. Ich lebe und arbeite seit knapp 20 Jahren in der Lausitz. Ich grüße Sie heute aus Hoyerswerda, aus meinem Homeoffice, quasi mittendrin im Revier. Ich studierte mal Landschaftsplanung in Erfurt, also in Thüringen, damals noch mit dem Abschluss Diplom-Ingenieurin und setzte dann obendrauf als Weiterbildung den UNESCO-Masterstudiengang World Heritage Studies an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. So bin ich das erste Mal in die Lausitz gekommen und dann mit viel Faszination über diese Landschaft und über diese ständigen Wechsel hier vor Ort auch geblieben. Dabei hat ein Programm des Landes Brandenburg geholfen mit dem Titel Mentoring für Frauen, das das Ziel hatte, Akademikerinnen im Land zu behalten. Und so bin ich auf Markus Otto und das Institut für Neue Industriekultur gestoßen, die dann für 9 Monate meine Mentoren waren. Heute bin ich immer noch im INIC, also Institut für Neue Industriekultur, tätig. Ich bin zusammen mit Lars Scharnholz und 2 weiteren Kollegen Gesellschafterin des Instituts für Neue Industriekultur und seit Juli dieses Jahres Geschäftsführerin auch. Zu meinem Tätigkeitsfeld: Ich beschäftige mich seit meinem Studium eigentlich mit Kulturlandschaften und mit den Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt, ihrem Umfeld, insbesondere von industriellen Landschaften, weil, und da komme ich wieder darauf zurück, die Lausitz für mich so wahnsinnig faszinierend war. Ich komme aus Thüringen ursprünglich. Dort sieht immer noch alles ganz gleich aus, wenn man es vergleicht mit der Lausitz. Das heißt, ich komme dahin zurück und alle Berge sind noch gleich und alle Ortschaften sind relativ gleich. Hier in der Lausitz kann es passieren, dass man naja, einen Monat später dieselbe Straße fährt und die dann komplett anders aussieht oder auch manchmal im schlimmsten Fall verlegt wurde. Das ist unglaublich spannend und natürlich ja auch sehr eingängig, auch sehr emotional. Ich beschäftige mich außerdem mit der Beteiligung und der Kommunikation in Entwicklungsprozessen in unserem Unternehmen. Und vielleicht noch kurz zum Unternehmen. Das Institut für Neue Industriekultur ging 2004, also vor genau 20 Jahren, aus der internationalen Bauausstellung der IBA in der Lausitz hervor, mit dem Ziel der Nach- und Umnutzung nicht mehr in Betrieb befindlicher Industriebauten. Denn diese sind Ressourcen. Wir haben dann begonnen mit einem großen grenzübergreifenden Projekt, einem EU-Projekt mit dem Titel Industriebau als Ressource, wo wir 30 Standorte in der grenzübergreifenden Lausitz untersucht haben auf ihre Formen der Nach- und Umnutzung. Lars Scharnholz ist einer der vier Mitbegründer des Instituts für Neue Industriekultur und dann kann dann gleich sicherlich noch mehr dazu sagen.
Ja, vielen Dank, Heidi, für die sehr schöne Überleitung zu mir. Ich kann gerne etwas auch nochmal einen tieferen Einblick geben in die Gründung unseres Institutes. Man muss sich das so vorstellen, dass wir hier in der Lausitz in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung nun unglaubliche Strukturwandelsituation haben mit einem unheimlichen Transformationsprozess. Und auf einmal war da eine riesige Landschaft und viele Gebäude aus der industriellen Vergangenheit, die niemand mehr brauchte und die in der Medienlandschaft hier auch als Schandflecken bezeichnet worden sind. Und dann haben wir gedacht, damals habe ich an der Seite von Rolf Kuhn, dem Direktor der Internationalen Bauausstellung, gearbeitet und zu einem Workshop eingeladen. Und bei diesem Workshop haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich unbedingt so einen Think Tank, der dauerhaft über die Wertigkeit dieser Gebäude und dieser Landschaft hier in der Lausitz nachdenkt, weil wir gesagt haben, das ist eine Ressource, das ist ja ein Wert, den können wir nicht einfach irgendwie wegschmeißen, sondern den sollten wir verwerten. Und daraus ist dann tatsächlich diese Idee des Institutes für Neue Industriekultur entstanden und inzwischen sind wir 9 Mitarbeiterinnen im INIC mit einer, ich sag mal, Erfassungsweite, die bis auf die andere Seite Deutschlands geht. Wir waren also auch in Nordrhein-Westfalen schon tätig und im Saarland tätig, aber vorwiegend eben in unserer schönen sächsisch-brandenburgischen Lausitz in Berlin und in Thüringen. Und wir achten auch sehr darauf, vielleicht können wir uns dazu heute auch ein bisschen unterhalten, dass wir uns austauschen zu den Erfahrungen, die wir sammeln, nicht nur national, sondern auch international. Ich sitze übrigens im Moment nicht wie meine Geschäftsführerin in Hoyerswerda, sondern in unserer ehemaligen Bezirkshauptstadt hier in Cottbus und kann im Grunde genommen von unserem Gebäude aus, von unserem Stammsitz des Institutes für Neue Industriekultur, was ein alter Flughafenturm ist, der unter Denkmalschutz steht, direkt in den aktuellen Strukturwandel hineinblicken. Denn direkt vor meiner Nase ist der Lausitz Science Park, das heißt also eines der ganz großen, schweren Strukturwandelprojekte, die dazu beitragen sollen, dass wir eine Energieregion bleiben in der Lausitz, aber dass wir gemeinsam gerade hart daran arbeiten, von einer auf Braunkohle basierten Energieregion zu einer postfossilen Energieregionen zu werden. Und das ist, glaube ich, ein bisschen spannend jetzt, dass wir uns damit gemeinsam beschäftigen und in diese Richtung auch gehen.
Wenn wir uns mit dem Lausitzer Revier befassen, müssen wir, auch wenn wahrscheinlich viele wissen, wo die Lausitz ist, noch darüber sprechen, wo in der Lausitz ist denn jetzt das Revier oder beziehungsweise ist die gesamte Lausitz ein Braunkohlerevier?
Die gesamte Lausitz ist nicht im Braunkohlerevier, aber ein großer Teil der Lausitz ist Braunkohlerevier. Es gibt tatsächlich 2 Braunkohlereviere in der Lausitz. Die Lausitz selbst kann man verorten grob zwischen Berlin und Dresden entlang der polnischen Grenze. Und richtigerweise geht sie auch über die polnische Grenze hinweg und befindet sich auch auf der polnischen Seite. Die Lausitz ist unterteilt in die Oberlausitz und die Niederlausitz. Da kann man, glaube ich, sehr geschichtlich sehr viel tiefer noch reingehen, als wir das jetzt tun. Wir verorten das hier nur mal kurz. Die Lausitz ist vor allem aus den Wetternachrichten bekannt. Das haben Sie sicherlich schon öfter gehört, denn es ist der einzige kontinentale Zipfel Deutschlands. Das heißt, das Wetter ist hier ein bisschen anders. Nämlich im Winter recht kühl, im Sommer sehr, sehr sonnig und auch trocken. So viel zur Verortung erstmal. Und innerhalb dieser Lausitz liegt eben das Lausitzer Revier. Das umgibt mich jetzt hier in Hoyerswerda. Also es zieht sich quasi quer durch diesen Bereich durch. Im Norden im Prinzip mit Cottbus, nördlich von Cottbus kann man sagen, bis im Süden, ja, Hoyerswerda, südlich von Hoyerswerda und Weißwasser. Und liegt dann als breiter Streifen in der Lausitz. Wenn man sich Karten anguckt oder Google Maps oder Google Earth, dann erkennt man dieses Lausitzer Revier sehr gut einerseits an den großen Löchern, die man von sehr, sehr weit oben sieht. Also da sieht man sehr viele Löcher und jetzt sieht man natürlich auch schon sehr, sehr viele Seen, die dort aneinander gereiht sind. Da sieht man nämlich schon die Folgenutzung dieser großen Tagebauflächen. Und daran erkennt man das Lausitzer Revier. Da geht das Flöz quasi quer durch die Lausitz durch.
Da die Braunkohle ja anscheinend eine sehr bedeutende Ressource in der Lausitz ist, ist nun natürlich die Frage, wann hat man denn damit begonnen, diese Ressource auszunutzen? Wann begann der Braunkohleabbau in der Lausitz?
Der begann schon recht früh, nämlich im 18. Jahrhundert mit kleineren Funden. Das heißt, die Braunkohle kam an die Oberfläche und wurde von Bauern gefunden auf den Feldern. Die Braunkohle geriet in ein Feuer sozusagen und brannte dann sehr lange. Und so ist man erstmals auf die Braunkohle gestoßen in der Lausitz. Die ersten Abbauflächen befanden sich um die Stadt Lauchhammer. Das war auch im 18. Jahrhundert noch, 18. und 19. Jahrhundert und wurde dann schrittweise in kleineren Abbauflächen und vor allem auch der Versuch unter Tage diese Braunkohle abzubauen beziehungsweise in kleinen offenen Tagebauen. Die Betreiber waren damals zumeist Forstleute oder auch Gärtner, also ganz anders als heute. Es wurde mit Handarbeit in kleinen Stücken abgebaut. Und dann entwickelte sich diese Abbauart immer weiter. Man ging zunehmend vom Tiefbau in den Tagebau über und entwickelte sich hier eben immer weiter. Also man entwickelte Technologien, die den Abbau erleichterten. Und so wurden die Tagebaue dann Stück für Stück immer größer, bis wir dann ab den 1920er Jahren dann wirklich zum Großtagebau übergingen. Also wichtig ist vielleicht zu erwähnen, die Brikettfabrik Luise, also die Braunkohle wurde ja auch verarbeitet. Eben unter anderem dann ab Ende des 19. Jahrhunderts auch in Briketts zum Verbrennen. Also der Energiebedarf war halt sehr, sehr hoch. Die Brikettfabrik Luise bei Domsdorf ist immer noch erhalten. Es ist die älteste erhaltene Brikettfabrik ihrer Art weltweit. Die ist von 1882. Und auch die Muskauer Waldeisenbahn, die bei Weißwasser ist, Weißwasser startet, zeigt diese Entwicklungen, weil sie eben den Transport der Braunkohle auch immer noch zeigt. Die ist von 1895. Ich komme mal noch nicht zur Rekultivierung vielleicht, sondern erstmal noch zur Tagebauentwicklung. Also zunehmend hat man dann auch Technologien benutzt, beispielsweise so einen Abraumkettenbagger. Dadurch konnten die Tagebaue immer größer werden. Das war schon, wie schon erwähnt, in den 1920er Jahren. Und ganz wichtig ist das Jahr 1924, denn dort wurde die erste sogenannte Abraumförderbrücke entwickelt in der Lausitz. Und damit waren die Schritte zu viel größeren Tagebauen eben gelegt und auch die ersten Schritte zur Rekultivierung. Denn so eine Abraumförderbrücke bewegt alles, was über der Braunkohle ist, also alles, was an Abraum vorher sozusagen entfernt werden muss, auf die andere Seite sozusagen, auf eine Halde. Und damit ist dieser Prozess halt viel schneller möglich, an die Braunkohle zu kommen. Und deshalb wurden die Tagebaue dann auch immer größer, bis wir heutzutage die größte bewegliche Maschine der Welt hier in der Lausitz haben, die Abraumförderbrücke F60. Ja, und so wurden die Tagebau immer größer und größer und es wurde auch in den 1930er Jahren, auch das ist sehr wichtig zu erwähnen, das Bergrecht geändert, weil das hatte einschneidende Folgen wirklich auch für die Bevölkerung. Das heißt, Grundstückseigentümer wurden enteignet unter dem Vorrang des öffentlichen Interesses und bekamen diese Flächen auch nicht wieder zurück. Das ist in der Zukunft und auch heutzutage, das werden wir später noch hören, ein ganz wichtiger Schritt gewesen, ein ganz bedeutender, der immer noch Auswirkungen hat heutzutage. Und dieses Bergrecht ist auch immer noch so, wie es seit den 30er Jahren ist. Es ging dann zunehmend auch um die Energieversorgung, natürlich einerseits in den Kriegsjahren. Da wurden hier auch große Aluminiumwerke angesiedelt, große Firmen, die nur deswegen hier sind, weil so viel Braunkohle hier ist. Und dann im Übergang zur DDR war der Schritt dann natürlich nochmal anders. Das heißt, die DDR wollte sich selbst versorgen und brauchte natürlich sehr große Energiemengen. Und da wurde die Bedeutung des Lausitzer Reviers nochmal verstärkt.
Das ist ganz interessant, wenn man nochmal einen kleinen Gang zurückgeht, also die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, die Neuausrichtung des Braunkohleabbaus und die Rekultivierung in der DDR vor dem Zweiten Weltkrieg. Was ist das eigentlich für eine Situation gewesen? Wir haben ja durch die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs einen sehr starken Einschnitt gehabt als Deutsches Reich damals, was die Rohstoffversorgung anging, denn östlich von hier in Cottbus, also im Oberschlesischen Revier, sind erhebliche Lagerstätten von der Steinkohle dort nicht mehr im Deutschen Reich gewesen nach dem Ersten Weltkrieg, sodass es einen starken Boom gab in der Lausitz bereits in der Zeit zwischen 1918 und 1933 und die Braunkohleindustrie hier sehr stark angeschoben worden ist. Und daraus resultieren auch die Innovationen, von denen Heidi Pinkepank gerade gesprochen hat. Wir hörten ja eben etwas von der Förderbrücke F60 und von der Technologie, die dann vor allem zu DDR-Zeiten weiterentwickelt worden ist. Der Förderbrücke sozusagen über 300 Meter, glaube ich, lang und 60 Meter hoch in Lichterfeld. Das ist eine halbe Stunde südlich von Berlin, kann man besuchen. Und neben der Brikettfabrik Luise in der Lausitz spielen auch die Biotürme in Lauchhammer dann in der DDR eine ganz entscheidende Rolle. Da ging es um die Reinigung des bergbaulichen Wassers und vor allem auch Knappenrode mit einer großen Brikettfabrik. Sollte also jemand in der Lausitz mal zu Besuch sein von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, kann ich diese drei Orte, also die Energiefabrik Knappenrode als Museum, die Brikettfabrik Luise und auch die Biotürme in Lauchhammer inklusive der Förderbrücke F60 sehr, sehr empfehlen. Die Situation dann nach dem Zweiten Weltkrieg war die, dass man gesagt hat, jetzt haben wir nicht mehr nur das Problem, dass wir in Oberschlesien keine Kohle mehr für die frisch gegründete DDR zur Verfügung haben, sondern wir haben ja auch keinen Anschluss an die Montanregion. Also die europäische Idee, die sich vor allem in Deutschland bezog auf die Kohlevorkommen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen, sondern man hatte eigentlich ein Land ohne große Steinkohlereserven. Und das hat dann dazu geführt, dass in dieser DDR und in ihren Bezirken, vor allem im mitteldeutschen Raum zunächst, die Lausitz stand noch gar nicht vorne an, in großem Umfang eben es zu einem Abbau von Braunkohle kam. Was vielleicht nochmal wichtig ist, auch an dieser Stelle schon zu erwähnen, ist, dass hier bei uns in der Lausitz die Mächtigkeit mit etwa 9 Metern, also die Mächtigkeit, damit meine ich die Höhe dieses Flözes der Braunkohle, nicht allzu stark ist. Das heißt also, wenn ich viel Braunkohle abbauen muss, um meiner gesellschaftlichen, wirtschaftsgesellschaftlichen Aufgabe Rechnung zu tragen, die Menschen mit Energie zu versorgen, dann habe ich einen viel größeren Landschaftsverbrauch, als wenn ich eine hohe Mächtigkeit habe. die eben deutlich über 10 Meter geht, wie in anderen Regionen Europas und wie auch in Nordrhein-Westfalen, sodass wir hier einen sehr, sehr starken Flächenverbrauch haben und man könnte das jetzt auch positiv ausdrücken, eben eine wirklich riesige neue Kulturlandschaft, die dann entstanden ist und die im Grunde genommen Verordnungsgrundlage trat dann schon 2 Jahre nach Gründung der DDR 1951 in Kraft. Das war so eine Verordnung über die Wiedernutzbarmachung von Abbauflächen. Die war im Grunde genommen der Grundstein, um dann auch die, wenn man so will, juristische Grundlage, die politische Grundlage zu schaffen, um eine Vorstellung, eine Rahmenvorstellung zu haben, wie man bei der Wiederverwendung der Landschaft, der Folgelandschaft dann vorgehen möchte. In den 50er Jahren, da kam dann die Gestaltung ein bisschen mehr rein und wirklich auch mal eine Feststellung, wie geht's eigentlich Landschaft und welche Möglichkeiten haben wir, sie auch zu verwerten, die Landschaft, also die Bergbau-Folgelandschaft, die Tagebau-Folgelandschaft war dann ein ganz wichtiges Planwerk und die Landschaftsdiagnose von Reinhold Linge, die entstanden ist. Und dann, das wirft dann schon ein wichtiges Licht auch auf unsere Stadt Cottbus, wo wir als Institut für Neue Industriekultur auch sind, entstand eben schon 1952, das heißt also 3 Jahre nach Gründung der DDR, dieser neue Bezirk Cottbus. Jetzt darf man nicht vergessen, dass wir ja, wenn man das traditionell sieht, eigentlich mit Dresden südlich von uns und Berlin nördlich von uns nicht unbedingt noch aus der Historie heraus eine ganz bedeutende Stadt waren zu diesem Zeitpunkt, sondern dass die Bedeutung von Cottbus eher damit verbunden war, dass sie für die Rohstoffversorgung der DDR eben von elementarer Bedeutung war. Es war also sehr, sehr wichtig, dass man hier durch die Ansiedlung auch von Menschen, aber auch für die energiepolitische Versorgungssituation in der DDR einen neuen Akzent setzte. Deswegen heißt dieser Bezirk Cottbus auch, bis heute sagen viele das, Energiebezirk. Das heißt also alles, was Kohleabbau anging und was dann vor allem auch die Energieerzeugung anging, wurde im Laufe der 60er, 70er und 80er Jahre dann immer stärker in diesem Energiebezirk gesehen. Und wenn man jetzt die Kehrseite dieser Entwicklung sieht, dass also 60% der Braunkohlereserven der DDR sich in diesem Bezirk befanden und ich eben von der geringen Kohlemächtigkeit gesprochen habe, kann man sich vorstellen, welche Konsequenzen das auch hatte für die Region und für die komplette Umgestaltung der Region. Das war also Fluch und Segen zugleich. Wir hatten auf der einen Seite eben diesen sehr großen Stolz, auf den wir bestimmt nachher auch noch zu sprechen kommen, der Berg- und Energiearbeiter, die hier große Aufbauleistung in dem Kohle- und Energieprogramm der DDR mit Cottbus als Schaltzentrale für diese Energiepolitik geleistet haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben unglaublichen Verlust an vorindustrieller Kulturlandschaft. Und das war eben dann ganz wichtig, dass man zumindest in den Planungsgrundzügen dafür gesorgt hat, dass es auch eine Idee gab, wie man mit diesen Flächen umgehen kann. Wir haben im Institut für Neue Industriekultur in den letzten Jahren im Rahmen eines Forschungsprojektes mal genauer hingeguckt, wie sich eigentlich am Beispiel der Lausitz und dann konkret an einem Tagebau, den wir ausgewählt haben, die Planungsgeschichte vollzieht. Also nicht nur die Planungsgeschichte für den Aufschluss des Tagebaus, sondern vor allem auch die Planung während des Kohleabbaus zur späteren Nutzung der Tagebaufolgelandschaft. Und das ist tatsächlich sehr interessant und spannend, wie früh man sich nicht nur Gedanken gemacht hat zu DDR-Zeiten, welche Menge an Kohle man abbauen muss, in welcher Geschwindigkeit, um die wirtschaftliche Versorgung der Republik sozusagen sicherzustellen, sondern welche Bedeutung auch diese Bergbau-Folgelandschaft hat. Das hatte weniger was zu tun damit, dass man, wie wir dann nach 1990 erlebt haben, sich überlegt hat, eine schöne Freizeitlandschaft mit Strandkörben und Segelbooten zu machen aus diesen dann gefluteten Tagebauen, sondern es hatte einfach etwas damit zu tun, dass man ja dauerhaft hier Kohle abbauen wollte und bei dem hohen Flächenverbrauch der Tagebauanlagen natürlich die Rekultivierung sehr wichtig war. Wenn ich hier also einen Tagebau auslaufen lasse und da drüben einen neuen Tagebau aufschließe, dann ist es ja wichtig, dass ich auf meinen ehemaligen Tagebauflächen sehr schnell auch wieder Landwirtschaft betreiben kann, dass ich dort Obstbäume anpflanzen kann oder wenn ich einen See habe, dass da eben dann eine Fischzucht drin möglich wird, damit die Versorgungssituation hier in der Lausitz gewährleistet bleibt. Sonst, wenn ich nur einfach immer aufschließe und alles so lasse nach dem Tagebau, wie es vorher war, also keine Rekultivierungsmaßnahmen und keine wirtschaftlich nutzungsrelevant Verwendung der Fläche nach dem Tagebau vorsehe, habe ich ja dann irgendwann die so oft, auch schon zu DDR-Zeiten so oft zitierte Mondlandschaft. Und daran hat man sehr, sehr intensiv gearbeitet. Also schon in den 60er Jahren, Erhöhung und Stabilisierung der Wiederurbarmachung wurde beschlossen. Es gab mal so ein richtiges Programm, Beschluss in der DDR und dann später vor allem auch an diesen Tagebauen diese ganz konkreten Überlegungen, wie man nach Abschluss des Tagebaus mit den Flächen umgeht. Ich hatte eben erwähnt, dass das nicht ohne enorme Verluste von Kulturlandschaft einhergeht. Und ich möchte das vielleicht, weil ich das nun auch etwas genauer betrachte und weiß, im INIC eingehen nochmal auf den Tagebau Cottbus. Lassen Sie mich vielleicht kurz, damit Sie sich das vorstellen können, dazu sagen, dass wir hier in Cottbus im Moment 100.000 Einwohner haben und in der Zeit, in der ich jetzt gerade bin, gedanklich mit Ihnen zusammen, also in den 70er und 80er Jahren, hatte Cottbus 140.000 Einwohner, also war ein ganzes Stück noch größer. Und unmittelbar östlich, im östlichen Teil der Stadt, ist eine etwa 20 Quadratkilometer große Fläche reserviert worden für den Tagebau Cottbus Nord. Und nur um diesen Tagebau Cottbus Nord umzusetzen, wurden Ortschaften, meist sehr stark sorbisch geprägte Ortschaften, sehr schöne Ortschaften mit einer wirklich wunderbaren Kulturlandschaft, wenn man sich die Bilder anguckt von früher und sich das vergegenwärtigt, wie Groß-Liesko, Klein-Liesko, Tranitz und später vor allem auch Lakoma umgesiedelt. Das heißt also jetzt mal vernünftig gesprochen, die wurden zerstört. Wir kennen das ja auch aus Nordrhein-Westfalen und den Debatten der letzten Jahre und dann eben oft auch mit Kind und Kegel in relativ kurzer Zeit transloziert. Die Menschen mussten also dann woanders hinziehen, ganz am Anfang vor allem in die großen Plattenbaugebiete, die es hier in Cottbus gab. Und erst Ende der 80er Jahre hat man dann mal eine richtige geschlossene Umsiedlung versucht in Cottbus. Lassen Sie uns kurz nochmal zurückkommen in die 1970er Jahre, denn dann haben wir ja auch in der DDR einen politischen sozusagen Ausrichtungswechsel. Wir sind auf einmal in einer Phase, in der wir zwar immer noch im Sozialismus sind, in der DDR, aber in der man sehr stark erkannt hat, dass das die Bevölkerung die eigene Entwicklung in diesem sozialistischen Deutschland nur mitträgt, wenn sie auch Zugriff hat auf mehr Wohlstand, wenn sie eben auch mithalten kann, was die Qualität des Lebens angeht, was Wohnen angeht, was Mobilität angeht mit dem eigenen Fahrzeug. Man guckte ja immer nach Westdeutschland und das war sehr wichtig für die Staatsführung, dass man diese Wohlstandssituation auch ausreichend herstellt in der DDR. Und das bedeutete natürlich, dass man vor allem wirtschaftlich powert und dazu war die Energie aus der Lausitz sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass in den 70er Jahren und dann vor allem auch in den 80er Jahren nochmal erheblich die Geschwindigkeit erhöht worden ist, um noch mehr Kohle in der Lausitz abzubauen. Das führte natürlich im Umkehrschluss zu großen Umweltproblemen, zu auch einer Opposition, die sich dann in den 70er Jahren und vor allem in den 80er Jahren allmählich entwickelt hat. Also Grundwasserabsenkungen kann man sich gut vorstellen, ne, wenn man große Tagebaue aufschließt, aber auch die Luftverschmutzung in der Lausitz war beträchtlich. Und das hatte natürlich auch zur Konsequenz, dass nicht nur die Bergbauanlagen gewachsen sind, sondern auch die Bevölkerung deutlich gewachsen ist, auch in Cottbus eben gewachsen ist. Wir haben hier beispielsweise dann neue Wohnsiedlungen bekommen in dieser Modulen, mehrgeschossigen Bauweise, die wir immer etwas salopp als Plattenbauten bezeichnen, also in Sachsendorf-Martlow, Neuschmelwitz. Das sind so Wohngebiete, wo etwa ein Drittel dann dieser Berg- und Energiearbeiter der Bevölkerung von Cottbus lebte. Und wenn wir vielleicht dann gleich mal einen kleinen Punkt setzen wollen zur Wende, dann ist vielleicht noch diese Umweltbewegung, denke ich, ganz wichtig, wenn man die Lausitz heute versteht. Also wir haben ja eine Situation gehabt, in der wir wirklich einen unheimlich hohen Grad an Umweltverschmutzungen hatten in der Lausitz. Und daraus ist eine doch kleine Gruppe entstanden, an unterschiedlichen Orten, in der Lausitz vor allem, aber hier auch in Cottbus und in Forst, auch in Hoyerswerda, die mit viel Unterstützung von der evangelischen Kirche eben protestiert haben gegen diese Zerstörung der Landschaft. Und wenn man sich bewusst macht, welche politischen Bewegungen vor allem dann auch zu der Wende geführt haben, zu dem Ende der DDR, zu einem Kritisieren dieses diktatorischen Systems, dann hat das viel zu tun mit der Umweltbewegung, mit der Kritik, mit der politischen Widerstandsbewegung aus der Umweltbewegung. Und diese rekrutierten sich häufig eben aus diesen Mitteldeutschen und auch aus den, also Mitteldeutschen, damit meine ich jetzt alles, was so zwischen Leipzig und Halle liegt, aber eben auch sehr stark aus dem Lausitzer Revier. Das heißt also, eine nicht unbedeutende Wendebewegung in den 80er Jahren, die zum Ende der DDR führte, kam hierher. Und dann kam die Wiedervereinigung und mit diesem Ende war auf einmal diese DDR Teil der Bundesrepublik Deutschland und auch Teil einer zunehmend globalisierten Welt mit globalen Märkten, die natürlich kapitalistisch organisiert waren und musste sich behaupten auch in diesen globalen kapitalistischen Märkten. Und sie war natürlich auch sofort Teil der europäischen Gemeinschaft. Also man denkt immer, ja toll, also diese Lausitzer hier, die waren ja dann auf einmal Teil der Bundesrepublik. Aber nein, es war noch viel mehr. Also der gesamte wirtschaftliche Rahmen, das Setting sozusagen für die ökonomische Entwicklung der Zukunft war komplett anders als vorher. Und das sorgte dann eben für diesen enormen Strukturbruch, den man versucht hat, mit viel Steuermitteln aufzufangen. Und da beginnt dann tatsächlich auch die Geschichte einer Rekultivierung, die basierte zwar auf den Grundeckpfeilern, die schon unter den großen Denkern der Tagebaufolgelandschaft zu DDR-Zeiten mitgedacht worden ist, allen voran Otto Rindt, dem Nestor der Tagebaufolgelandschaft. Aber sie war schon auch ging schon ein bisschen weiter und da spielte dann auch die internationale Bauausstellung, die wir hatten, eine entscheidende Rolle. Heidi, vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen über die Situation noch unmittelbar nach der Wiedervereinigung, weil wir ja viel mit den Menschen hier auch sprechen, die da sehr drunter gelitten haben unter diesem unglaublichen Verlust an Arbeitsplätzen.
Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir sehr springen zwischen den einzelnen Bereichen. Und wenn Sie so wollen, reden wir gerade über drei zeitliche Stränge, die parallel laufen. Ich würde das gerne mal so zusammenfassen. Das ist nämlich auf der einen Seite der eigentliche Abbaubetrieb, also das Tagebaugeschehen und die Geschichte dazu. Dann haben wir parallel die gesamten gesellschaftlichen Auswirkungen dazu, also den Bevölkerungsaustausch. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der natürlich mit größer werdendem Tagebaugeschehen auch mehr Menschen von außen, aus den Nachbarländern und aus den Nachbarregionen in das doch hier eigentlich sorbische Siedlungsgebiet führte und sich hier ein großer Wandel in der Bevölkerung vollzog. Und als dritten Strang haben wir die Rekultivierungsgeschichte, die kurz nach dem Größerwerden des Tagebaugeschehens dann auch bewusst vollzogen wurde, nämlich schon bereits in der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts hat man begonnen mit ersten bewussten Rekultivierungen. Das waren dann Aufforstungen und auch schon sehr früh, 1909, hat man kleinere Tagebaubereiche für Naherholung rekultiviert. Das ist der Jahnteich in Weißwasser und auch diese Geschichte, also dieser dritte Strang der Rekultivierung, der ja immer parallel lief, ist in der Lausitz ganz speziell. Also wir haben hier 1929 eine erste Veröffentlichung zu Forschungen von Rudolf Heuson. Das ist ein Handbuch für die praktischen Kulturvorschläge für Kippen, Bruchfelder, Dünen und Ödländereien. Ich habe das Buch hier vor mir liegen. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen von 1929. Also es sind sehr frühe Publikationen, Veröffentlichungen zu den Erkenntnissen von Rudolf Heuson im Bereich der Rekultivierung von Tagebauflächen. Und zu den nationalsozialistischen und Besatzungszeiten war es dann natürlich so, dass es sehr stark auch um die Ernährung des deutschen Volkes ging. Das heißt, man hat geschaut, dass man nicht nur Aufforstungen als Rekultivierung betreibt, sondern eben vor allen Dingen auch in die Landwirtschaft gehe, dazu zu schauen, kann man aus den Tagebaufolgelandschaften, auf den Tagebaufolgelandschaften eigentlich auch Landwirtschaft betreiben. Das heißt, es ging dann sehr viel um Melioration von Böden. Es wurde ein Labor errichtet, wo Untersuchungen dazu stattfanden, also wo im Prinzip geschaut wurde, wie kann man diese sauren Böden wieder aufwerten, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Genau, und dann kam die schon erwähnte, von Lars Scharnholz erwähnte, Wiedernutzbarmachungsverordnung, auch beides im Bereich Agrar- und Forstwirtschaft, also Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und die Forschungsunternehmungen wurden dann immer stärker und stärker. Das heißt, es gibt dann ganz, ganz wichtige Bereiche, beispielsweise in den 50er Jahren das Domsdorfer Verfahren, wo geschaut wurde, wie man Forstwirtschaft besser betreibt auf Tagebaufolgelandschaft. Und dann wurde auch eine Versuchsstation in dieser Gegend hier errichtet, um landwirtschaftliche Versuche durchzuführen und zu schauen, was konkret wächst auf welchen Böden. Ganz wichtig ist da der Name zu erwähnen, Wilhelm Knabe. Das ist ein Forstwirt, der hier in der Lausitz, also unter anderem das Domsdorfer Verfahren und die Domsdorfer Versuchsflächen mitentwickelt hat und dann aber Ende der 50er Jahre ins Ruhrgebiet geflüchtet ist. So sind dann die hier entwickelten Verfahren auch weiter in den Westen gewandert mit den Personen. Dann wurde Otto Rindt schon erwähnt. Als Nestor, als Landschaftsgestalter, also es kamen plötzlich wirklich auch Landschaftsgestalter in die Rekultivierung, nicht nur Forstleute und Landwirtschaft und Gärtner im Prinzip, sondern jetzt seit den 70er Jahren dann eben auch wirklich Landschaftsgestalter. Und Otto Rindt mit dem Senftenberger See und der Vision des Seenlandes ist natürlich ganz bedeutend für die Rekultivierung der Tagebaufolgelandschaft. Und im nächsten Schritt, und dann kommen wir dann auch gleich zur Nachwendezeit, ist es dann so, dass man auch schon an den Naturschutz relativ früh gedacht hat, nämlich bereits 1981 wurde in dem erwähnten Senftenberger See die Insel, die ja die Innenkippe darstellte des früheren Tagebaus, als Naturschutzgebiet geschützt. Es war das erste Mal in Deutschland, dass sowas passiert ist, also dass man eine Tagebaufolgelandschaft als Naturschutzgebiet deklariert hat. Erst 3 Jahre später ist es dann auch in den westdeutschen Revieren nachgeahmt worden. Ja, und zur gesellschaftlichen Entwicklung, also dem anderen Strang. Es ist ja so, dass die Lausitz sorbisch ist, also das, selbst das Wort Lausitz, Wuschica, ist ja ein sorbisches Wort, kommt von Wuscha und das bedeutet sumpfige, feuchte Wiese. Auch da ist der Bezug schon da im Wort, also noch Mitte des 19. Jahrhunderts war die Lausitz überwiegend sorbisch geprägt und auch sorbischsprachig und dann eben mit den vielen neuen Arbeitskräften, die hier benötigt wurden, gab es einen großen Wandel in der Bevölkerung und die sorbische Sprache und die sorbischen Traditionen wurden immer weiter zurückgedrängt. Also diese 3 Stränge verlaufen im Prinzip parallel und werden gleichzeitig immer beeinflusst von den politischen Systemen jeweils und natürlich auch vom Zeitgeist, von den, sagen wir mal, übergeordneten Trends. Das wird dann ganz deutlich mit dem Jetzt-Bereich, also mit der Zeit nach der Wende auch wieder und mit dem Klimawandel, mit dem stärker werdenden Klimawandel, mit der stärkeren Aufmerksamkeit und dem Bewusstsein über das, was hier eigentlich passiert, mit dem Abbau der Braunkohle und dann natürlich ganz klar mit der Entscheidung des Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau nochmal einen deutlichen Wechsel der Leitbilddiskussion und der Idee des Umgangs mit der Tagebaufolgelandschaft. Ja, nach der Wende, Herr Scharnholz sagte es schon, wurden sehr viele Tagebaue geschlossen und entsprechend auch sehr viele Kraftwerke und Brikettfabriken geschlossen. quasi über Nacht war eine unglaubliche Anzahl an Menschen, 80% der Arbeitskräfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, arbeitslos, was eine riesige Auswirkung natürlich hatte auf die Gesellschaft hier vor Ort. Viele Menschen sind weggegangen, viele Menschen sind sicherlich auch krank geworden dadurch. Die große gesellschaftliche Depression war lange zu spüren in der Lausitz. Und das war quasi der Ausgangspunkt, den wir als Institut für Neue Industriekultur auch hatten, als wir hier aus der internationalen Bauausstellung heraus uns gegründet haben. Also wir hatten sehr viele leerstehende Fabriken nach dem ersten Strukturbruch. Wir hatten eine große Ratlosigkeit. Wir hatten wenig Motivation und wenig Glauben daran, dass, ich will mal sagen, dass hier noch gut wird, in Anführungsstrichen, also dass hier wirklich was entwickelt werden kann und die sogenannten blühenden Landschaften, von denen ja immer geredet wurde, wirklich hier entstehen können. Das war die Ausgangssituation für uns und ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich da einiges entwickelt und ist einiges doch ziemlich gut geworden, würde ich mal sagen.
Also was ja sehr spannend ist eigentlich, wenn man nochmal, ich habe gerade so gedanklich, bin ich nochmal, Heidi, zurückgegangen in die Zeit, in die 90er Jahre und mir so klar gemacht, dass ja wirklich irgendwie keine Idee da war, was man mit diesem riesigen Flächenareal machen kann. Also auf der einen Seite war es schon eine beachtliche Leistung, was unser Professor Günther Beierl hier in Cottbus mal sehr schön unterstrichen hat, dass es gelungen ist, mit den Steuerumlagen nach der Wiedervereinigung sehr, sehr schnell das Defizit an Rekultivierungsmaßnahmen aus DDR-Zeiten zu kompensieren und die Landschaft und die Qualität von Luft und Böden und Wasser relativ schnell erheblich verbessert hat. Ja, also diese, sagen in Anführungszeichen, Dreckschleuder der Lausitz und die Kritik, die auch, wenn man mit älteren Menschen spricht, immer noch kommt aus dieser Zeit, das war auf einmal weg und die Lausitz war schön sauber, man konnte in den blauen Himmel gucken, aber es gab keine Arbeit mehr. Und aus dieser Zeit heraus ist dann vielleicht auch diese Idee entstanden, an der wir ja heute so arbeiten, dass wir so ein bisschen weiterkommen und nicht nur über die Strandkörper nachdenken. Aus dieser Zeit ist diese Idee, dass man eigentlich mit diesen Tagebauflächen nicht mehr machen kann als einen schönen See und eine schöne Erholungslandschaft und die vielen Menschen, die dann eben arbeitslos geworden sind in so kurzer Zeit, dass die irgendwie einen Ort haben, um wenigstens noch mit Achtung vor ihrem Lebenswerk, mit Achtung vor dem vielen, vielen Jahrzehnten, die sie im Tagebau gearbeitet haben oder im Kraftwerk, ihren ruhigen und zufriedenen und respektvollen Lebensabend verbringen können. Aber damit kriegt man ja keine Zukunftsperspektive hin. Also insofern ist es schon eine enorme Blockade. Heidi, du hast ja eben von einer Depression gesprochen, eine enorme Blockade gewesen durch diesen Strukturbruch, in der es erstmal darum ging, irgendwie anzukommen in dieser völlig neuen Situation, aber über eine wirklich realistische und perspektivische Entwicklung in der Zukunft, da fehlte ein bisschen die Kraft. Ich meine, ich erinnere mich noch, dass Wolfgang Kiel, einer der ganz wichtigen Architekturkritiker in Deutschland, damals dieses Buch rausgebracht hat, Luxus der Leere. Da ging es ja vor allem auch um Hoyerswerda und die Lausitz. Der hat also gesagt, okay, wenn wir also gar nichts mehr machen können, weil es keine wirtschaftliche Entwicklung gibt für so eine Bergbaulandschaft, die aus der DDR-Wirtschaftssystematik auf einmal in ein kapitalistisches System überführt wird, ohne eben wirklich vollumfängliche Mittel, die dann reichen, um daraus eine blühende Landschaft, wie Helmut Kohl das damals formuliert hat, unser Bundeskanzler, zu machen. Da hat er gesagt, gut, dann drehen wir den Spieß jetzt einfach mal um und sehen in der Leere, die wir haben, in der Lausitz, in dieser sich allmählich selbst auch beruhigenden Landschaft, ne, diese Tagebaufolgeflächen, die bleiben ja nicht so, wie sie sind, sondern die verändern sich, ja, egal, ob wir da jetzt viel tun oder nicht. Es gibt, auf einmal gab es in der Lausitz, nur um ein Beispiel zu nennen, Vogelarten, die hier Zwischenlandungen gemacht haben bei den großen Migrationszügen, die es vorher nie gab hier in der Region. also eine tatsächlich leere Landschaft, die auch insbesondere von der Natur dann zurückerobert worden ist, inklusive der Wölfe, für die Lausitz ja vor allem bekannt ist. Und der Wolfgang Kiel hat damals gesagt, das ist dann eben auch vielleicht ein Luxus. Lass uns doch einfach mal Menschen, die Lust haben auf diese Lehre und in dieser Lehre zu leben und vielleicht auch zu arbeiten. Die Digitalisierung unserer Arbeitswelt und unserer privaten Welt nahm ja in den 90er Jahren dann auch so eine starke Entwicklung, sodass man auch sozusagen darüber nachgedacht hat, vielleicht außerhalb von Berlin in der Lausitz arbeiten zu können. Das war so eine Perspektive. Und auf einmal kam Kultur ins Spiel. Also auf einmal hat man verstanden, wenn es gar keine wirtschaftliche Renditewirkung mehr gibt der Landschaftsverwertung der Lausitz in den 90er Jahren, dann lasst uns doch das als Kulturlandschaft auch kulturell benutzen. Also einfach verwerten. Vielleicht ist es einfach für kulturelle Experimente ein sehr spannender Ort. Und ich glaube, weil wir sie jetzt mehrfach auch schon erwähnt haben und gezeigt haben, dass unser eigenes Unternehmen aus dieser internationalen Bauausstellung mit dem sehr lustigen Namen, finde ich, fürs Pücklerland hier und damit mit einer Referenz zu unserem großen Landschaftsarchitekten fürs Pückler, der ja in Bad Muskau und in Cottbus diese wunderschönen Parkanlagen entworfen hat, dass wir damals wirklich einfach nur einen Raum haben wollten mit dieser IBA, nachdem man ja in Nordrhein-Westfalen mit der IBA Emscher Parks so große Erfolge dann auch hatte in den 90er Jahren, dass wir gesagt haben, wir können das auf der anderen Seite von Deutschland ja auch mal probieren und einfach so eine riesige Landschaft, 100 Kilometer von Westen nach Osten, ich weiß nicht, 70 Kilometer von Norden nach Süden, einfach mal zu einer kulturellen Experimentierfläche machen. Und daraus ist dann diese internationale Bauausstellung entstanden, die von Anfang an geführt worden ist von Rolf Kuhn, der frisch von dem Bauhaus in Dessau als Direktor kam und dann über einige Kontakte, die er hier auch schon hatte in der Lausitz, dann den Weg gefunden hat und den Direktor, die Direktorenposition übernommen hat. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Motor, um in dieser Depression in den 90er Jahren und in dieser irgendwie Hoffnungslosigkeit, was die Perspektive der Zukunft angeht, eine Zeit lang sich zu leisten, sich gesellschaftlich zu leisten, gar nicht mehr über eine wirtschaftliche Verwertung nachzudenken, sondern einfach sich den Luxus dieser Lehre zu leisten und mal zu überlegen, was könnten wir denn sonst noch so daraus machen? Was ist denn eigentlich in so einem alten, auf so einer alten Tagebaufläche oder in einer alten Kraftzentrale oder in einer alten Brikettfabrik, was steckt da eigentlich drin? Und dann Heidi Pinkelpank hat das ja eben, wie ich finde, total wichtig auch gesagt, wir waren ja nicht in einem menschenleeren Raum. Was steckt denn auch in der Ressource Mensch eigentlich drin? Was ist es denn wirklich so, wenn ich jetzt 40 Jahre bin und gerade entlassen worden bin im Tagebau, was mache ich denn jetzt weiter mit meinem Leben? Was habe ich denn? Ich habe die Ressource Zeit auf einmal. Also was können wir denn jetzt vielleicht gemeinsam machen? Und das habe ich also in Erinnerung, die späten 90er Jahre und die Nullerjahre vor allem. Ich habe damals selbst bei der internationalen Bauausstellung gearbeitet und dann aus dieser Bauausstellung heraus über die Gründung eines Institutes als Think Tank nachgedacht. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Phase gewesen, dass man sich die Freiheit eben geleistet hat, mal ganz anders über Bergbaufolgelandschaften nachzudenken und die Kultur hineinzubringen. Ich betone das deswegen, weil wir, nachdem wir dann ja, wenn man das mal überlegt, von 1990 bis 2019, also fast 30 Jahre, eine Phase hatte, die wiederum abrupt endete mit einem großen Deal, nämlich mit dem Deal, dass unsere beiden Ministerpräsidenten in Brandenburg und in Sachsen sich sehr stark gemacht haben dafür, dass für den Fall, dass wir dann final aus der Braunkohle aussteigen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir uns in Europa, was die Umweltentwicklung angeht und auch durch das Pariser Klimaabkommen bzw. das in Rio, die weltweiten Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, zu erfüllen, um das zu erreichen, dass wir dann gesagt haben, wir steigen in der Lausitz aus der Braunkohleverstromung aus. Wir leisten damit einen ganz wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO2 und wir brauchen, so damals unsere Landesregierung, und davon zehren wir ja heute noch, eben einen ganz großen Batzen an Steuermitteln, um diesen Wandel unseres Energiesystems von fossil auf postfossil auch gestalten zu können. Und es ist interessant, weil ich eben die Kultur erwähnte, die so eine wichtige Rolle spielte bei der internationalen Bauausstellung, dass wir dann nach meinem Finden oder so wie ich das beobachtet habe, so 2019, 20, ein bisschen gebraucht haben, um in dieser Schwemme an Geld, das wir dann eingesetzt haben für den Aufbau von neuen ICE-Ausbesserungswerken und für die Entwicklung der Infrastruktur und jetzt für den Aufbau einer neuen medizinischen Universität hier in Cottbus oder den Aufbau eines Lausitz Science Park, die Kultur ein bisschen aus dem Auge wieder verloren haben. Das ist also egal, ob die Lausitz nun gerade schrumpft wie in den 90er Jahren oder jetzt vielleicht wieder nochmal eine Entwicklungschance hat, dass man immer darauf achten muss, dass, wenn man die Menschen mitnehmen möchte, dass dann Kultur ein ganz entscheidender Faktor ist, um einen erfolgreichen Strukturwandel hinzubekommen. Und da sind wir relativ nah dran. Heidi, vielleicht wollen wir mal ein paar Beispiele nennen dazu, wo wir diese kulturellen Formate nutzen, gerade in Verbindung mit Bergbaufolgelandschaften?
Ja, die Menschen mitnehmen war schon ein gutes Stichwort. Das war in meiner Wahrnehmung, da war auch die IBA, die Internationale Bauausstellung, die von 2000 bis 2010 hier in der Lausitz stattfand, ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, ein wichtiger erster, nicht nur für die Kultur selbst, sondern eben auch für die Beteiligung der Menschen vor Ort. Denn soweit ich das in Erinnerung habe, war die vorhin erwähnte Depression, also dieses kleine Selbstbewusstsein, was die Menschen hier vor Ort hatten, ist mit ganz beeindruckenden Beteiligungsformaten der internationalen Bauausstellung doch auch ein ganzes Stück vorankommen. Beispielsweise mit dem schönen Titel Paradies oder Paradies 2, wo die Menschen in das damals noch bestehende Loch nach Ende des Tagebaus, aber noch vor der Flutung sozusagen zurückgingen konnten. Es gab Erzählsalons über diese Zeit der Arbeit im Tagebau beziehungsweise über die Nachwendezeit, den Verlust des Arbeitsplatzes, den Wandel der Gesellschaft. Es ging ja bis hinein in die Familien, die sich geändert haben, dadurch, dass Menschen einerseits arbeitslos geworden sind und auf der anderen Seite eben auch die Region verlassen haben oder verlassen mussten. Und wie viel Unsicherheit dann eigentlich durch diese großen Veränderungen auch in den einzelnen Menschen und dann damit in der gesamten Gesellschaft vorherrschte. Und dann kamen plötzlich Menschen aus Berlin oder aus anderen Großstädten, aus Dresden meinetwegen, in die Lausitz und fanden Orte dort ganz spannend und fanden Projekte dort ganz spannend. Und die Lausitzer selbst fanden das ganz verblüffend, dass jemand von außen kommt und ihre Region, die ja so gebeutelt ist, so spannend findet. Und auch damit ist, glaube ich, in der internationalen Bauausstellung während dieser Zeit auch ein Stückchen Selbstbewusstsein schon wieder gewachsen. Und auch das lässt sich übertragen auf die Zeit nach 2019. Genauso wie Herr Scharnholz schon erwähnte, diese Kultur in der IBA ja vor allem mitgedacht wurde als ein wichtiger Aspekt des Wandels und der nach 2019 dann plötzlich irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren wurde, habe ich das auch bei der Bevölkerungsbeteiligung anfangs so wahrgenommen, dass diese Beteiligung, die Mitnahme der Bevölkerung bei diesem Strukturwandel, der jetzt nun ansteht und doch gar nicht genug gesehen wurde. Wobei auch hier dieselben Geschichten, also dieselben Ängste natürlich wieder aufkamen. Die Menschen in der Region hatten das ja gerade erst erlebt. Was passiert jetzt? Verlieren wir wieder unsere Arbeit? Wie wirkt sich das aus auf die Gesellschaft? Also diese Unsicherheit, diese große Unsicherheit, die jetzt natürlich noch durch die weltweite Unsicherheit verstärkt wird, die ist doch schon auch zu spüren hier. Und da, gerade da, sind kulturelle Auseinandersetzungen und die Mitnahme der Bevölkerung in verschiedensten Formaten von großer Bedeutung, um auch wieder eine Wertschätzung zu erreichen in der Bevölkerung und für die Region. Ja, Beispiele, Lars, hast du gefragt. Beispiele, die genau das sozusagen befürworten. Also es ist so, dass ein relativ großer Aufschrei, wenn ich mich da richtig erinnere, aus der Kulturbranche und aus Unternehmen wie dem Institut für Neue Industriekultur kamen. Seit 2019, die Kultur muss stärker eingebunden werden. Wir können hier nicht nur in Beton investieren, wir müssen hier in die Kultur investieren, wir müssen in Köpfe investieren, denn nur dann können wir wirklich einen nachhaltigen Strukturwandel, einen guten Strukturwandel erreichen in der Lausitz. Die Leute kommen nicht nur wegen der Arbeit und wegen eines Wohnraums in die Lausitz, sondern natürlich brauchen die mehr als das. Natürlich brauchen die Menschen Kultur und müssen die Menschen mitgenommen werden. Es wurde dann eine Kulturstrategie aufgesetzt für den brandenburgischen und den sächsischen Teil. Und aus dieser Kulturstrategie wurde dann ein Kulturplan entwickelt, der genau das versucht hat, nämlich in der Transformation der Lausitz die Kultur stark mitzudenken.
Und das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz spannend, dass wir mit dem Kulturplan, der, wie ich finde, auch sehr partizipativ organisiert war, das heißt also, dass bei dem Aufstellen eines strategischen Konzeptes zur Stärkung von Kultur im Lausitzer Strukturwandel wirklich auch die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger damals mitgenommen worden sind. Und es ist ganz interessant, dass wir noch gestern, Heidi Pinkepunk und ich, bei uns im Institut für Neue Industriekultur zusammen mit unserem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und mit der dortigen Abteilungsleiterin für den kulturellen Bereich, Brigitte Faber-Schmidt, zusammengesessen haben und darüber nachgedacht haben, wie wir vielleicht ganz mutig jetzt überlegen könnten, eine europäische Kulturhauptstadt zu werden. Also ein Format zu finden für den gesamten Bereich der Lausitz, das uns erlaubt, noch stärker eben auf als Kultur, als Motor für Innovation und Veränderung zu setzen. Wir stellen das gerade fest, Institut für Neue Industriekultur, bei Fragen der Zuwanderung, bei Fragen des Fachkräftedefizits. Das ist ja eine etwas paradoxe Situation, in der wir inzwischen sind. Wir haben eben gesprochen von den 90er Jahren, von den vielen arbeitslosen Menschen, die das, also von der Größenordnung, wenn man mal so ein Gefühl dafür kriegen möchte, das sind etwa 80.000 Menschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die in der Braunkohle und im Energiebereich tätig waren. Und einige Tausend sind dann sozusagen übrig geblieben, die noch ihren Job behalten haben in den 90er Jahren. Und wir hatten auf einmal eine Menge an Menschen, die hochqualifiziert waren und die keine Arbeit mehr hatten. Und heute, 30 Jahre später, haben wir eine riesige Transferleistung und sind dafür natürlich auch enorm dankbar von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Bundesrepublik Deutschland, die uns helfen, mit ihren Mitteln den Wandel hinzukriegen, also den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung hinein, wie wir schon gesagt haben, in eine postfossile Zukunft. Und diese Mittel, die uns jetzt zur Verfügung stehen, werfen eine ganz neue, der alten Frage diametral entgegenstehende Problematik auf, nämlich wo kriegen wir jetzt eigentlich die Leute her, die gar nicht mehr da sind, damit die Arbeit, die gerade entsteht, auch wahrnehmen können. Also in allen Bereichen haben wir im Moment in der Lausitz riesige Arbeitskräftedefizite, die werden auch noch zunehmen, das heißt also unbesetzte Positionen, also alle modernen jüngeren Alters mit einem guten Hochschulabschluss, die mal richtig Lust haben auf ein Experiment in Ostdeutschland, die laden wir herzlich ein, über diesen wunderbaren Podcast in die Lausitz zu kommen. Wir brauchen sie alle dringend. Und dass der Grund dafür, dass man dann sich tatsächlich entscheidet, in die Lausitz zu kommen, aus Berlin, aus Dresden, aus Leipzig oder einmal rund um die Welt, hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie wir uns nicht nur, wie wir eben gehört haben, durch die Lohnkostenangebote präsentieren, also was wir an sozusagen Kohle an Geld bieten, die wir zahlen, sondern ganz viel auch mit den Rahmenbedingungen in der Lausitz, dass die eben ausreichend viel Weltoffenheit ausstrahlen, dass sie ausreichend die Themen, die vor allem auch junge Menschen im Moment betreffen, erfüllen und dass das Versprechen sozusagen, dass man sich hier wohlfühlt und dass das eine sehr schöne Landschaft ist mit ganz super netten Menschen in der Lausitz, dass das auch tatsächlich sich erfüllen kann, hat natürlich was mit den Rahmenbedingungen vor Ort zu tun, aber auch mit der Frage, wie wir kulturelle Formate finden, um uns damit zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig. Und wenn wir gestern mit unserem Ministerium im INIC gesprochen haben darüber, finde ich das ganz klasse, dass wir gemeinsam jetzt wirklich verstärkt darüber nachdenken, auf der Basis des Kulturplans für die Lausitz Kultur viel mehr zum Instrument zu machen eines erfolgreichen Strukturwandels, als das bisher der Fall war. Und wenn man jetzt nochmal den Bogen schlagen will, dem von uns ja mehrfach erwähnten Natur- und Umweltthemen, das heißt also der Fragestellung, wir können ja Kulturveranstaltungen parallel zum Strukturwandel laufen lassen, wie wir wollen, aber wir haben ja nach wie vor auch eine große Herausforderung bei einem verantwortungsvollen Umgang mit der Restlandschaft, die noch da ist, mit den Tagebaulandschaften und mit den noch aktiven Tagebauern. Wie machen wir das eigentlich? Dann glaube ich auch, dass hier eben eine gute Mischung aus kulturellen Formaten und planerischen Absichten, also einer guten Mischung aus industriellen Prozessen und kulturellen Prozessen, sehr, sehr sinnvoll sein kann. Ich meine, das vielleicht ganz gut erläutern zu können an dem Beispiel des Cottbuser Ostsees. Das hören ja die Hörerinnen und Hörer oder sehen das auch in den Nachrichten. Das ist ganz interessant, dass dieses Projekt inzwischen doch recht bekannt ist in Deutschland insgesamt. Also der Flutung des hier benachbarten ehemaligen Tagebaus, von dem wir heute schon viel gesprochen haben. Und es ist wirklich ein sehr schönes Beispiel, mit dem man deutlich machen kann, wie wichtig das Zusammenspiel von kulturellen Formaten und dann eben auch planerischen Formaten ist. Wir hatten in den 90er Jahren eben eine Diskussion, die darauf basierte, dass wir einen 19 Quadratkilometer großen Bergbaufolgesee bekommen, der dann vor allem genutzt werden soll für touristische Zwecke. Dann gab es eine Machbarkeitsstudie in den 10er Jahren, die Stadt Cottbus beauftragt hatte. Aus der ging dann hervor, dass es eigentlich ein bisschen zu abseits ist, in Cottbus um 19 Quadratkilometer Wasserfläche als touristische Attraktion mit Badehosen und Strandkorb und Segelbötchen zu bespielen. Und es kam dann eben wirklich auf ein paar Ideenwettbewerbe an, die in dem Architekturbereich dann auch über neue Baukulturansätze, über veränderten Blick auf das Potenzial dieses Sees abgehoben haben und gesagt haben, insbesondere mit einem Wettbewerbsbeitrag, der dann damals leider aus meiner Sicht nur den zweiten Preis bekommen hat, für ein Randgebiet an dem Cottbuser Ostsee, der sehr stark vorgeschlagen hat, eben Baukultur, Kultur und auch Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Das basierte im Grunde genommen auf einem ganz einfachen Gedanken, nämlich mal exemplarisch zu zeigen mit sehr schönen Architekturen, mit sehr schönen Gebäuden, die man dann an diesem zukünftigen Tagebausee platzieren sollte, dass diese Gebäude eben auch wirklich experimentell hohe Energiestandards erreichen, was die umschlossene Fläche, die Hüllfläche der Gebäude angeht, also die sozusagen auszureizen, so wenig Fläche bei Volumen zu erzeugen, wie es geht, was ja heute in der nachhaltigen Bauweise sehr wichtig ist, aber auch bei den Fassadensystemen, bei den Dämmsystemen, also auch wirklich höchste Standards zu setzen und bei den Dämmungen auch vor allem auf nachhaltiges Material zu achten. Ein ganz schöner Ansatz, und der war dann gekoppelt, und da in die Richtung gehen wir jetzt auch gerade, auch mit dem Gedanken eben, diesen See, der dort entsteht, auch regenerativ zu nutzen. Unser Bergbaubetreiber baut zurzeit eine große Photovoltaikanlage auf der Fläche, die dann schwimmt und eben auch Strom liefern kann. Also eine schwimmende Photovoltaikanlage auf dem ehemaligen Tagebau Cottbus Nord, wenn er dann zum Cottbus Ostsee geflutet ist. Und unsere Stadtwerke selbst hier in Cottbus werden in den nächsten Jahren einen Wärmetauscher in den Cottbuser Ostsee, wenn ich das mal so salopp sagen darf, werfen und damit unser schon vorhandenes Fernwärmesystem versorgen. Das heißt also, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, was in der Planung des Cottbuser Ostsees eben laufen kann und im Moment auch ganz gut funktioniert, ist ein Wechselspiel an kultureller Betrachtung, ne? Also hin zu einer auch Verwertung dieses Sees als Badesee und als Freizeitoase und für kulturelle Formate. Wir machen seit Jahren im Sommer immer die Cottbusser zum Cottbusser Ostsee ein Volksfest. Das heißt also, wir nehmen die Leute mit, nutzen also auch kulturelle Formate. Aber auf der anderen Seite denken wir eben auch drüber nach, wie wir diesen See weiterverwenden können und auch für eine gute positive Entwicklung bei der Energiegewinnung verwenden können in Cottbus. Also vielleicht ein ganz schönes Beispiel, was die Planungsgeschichte dieses Cottbuser Ostsees angeht, wo man so seit dem 2017, damals gab es einen Richtungsbeschluss, den unser ehemaliger Oberbürgermeister Holger Kelch herbeigeführt hat, dass dieses Projekt Cottbus Ost eine hohe Stadtentwicklungspriorität bekommt und seitdem, wie ich finde, ein ganz schönes Konzept, vorher sicherlich auch, aber seit diesem Zeitpunkt ein schönes Konzept mit Begleitung des Ostseemanagements damals, mit dem gelungen ist, wirklich diese beiden Komponenten, also diese kulturellen Instrumente, die ich brauche, um so eine riesige Aufgabe anzugehen und auf der anderen Seite aber auch eine technische oder industrielle, wenn man so möchte, Folgenutzung zu ermöglichen. Wir haben ja in der Lausitz mehrere solche Tagebaue. Das heißt also diese Fragestellung, was ist das Potenzial dieser Fläche und was war das eigentlich für eine Fläche und wie kriege ich die Bedeutung dieser Fläche in unser Lausitzer Bewusstsein stärker rein, also die Ressource, die diese Fläche hat. Dazu gibt es eine ganze Reihe Fragestellungen, glaube ich, an unterschiedlichen Orten. Wenn ich jetzt an die noch aktiven Tagebaue denke, in der Lausitz wie Jenschwalde oder auch Welzow oder Nochten, aber eben auch an die ehemalige Tagebaufolgelandschaft. Und da haben wir im Land Brandenburg in den letzten Jahren einige Schritte auch nach vorne gemacht, um die weltweite Bedeutung, und auch hier spielt wieder Kultur und Technik eine entscheidende Rolle, um die weltweite Bedeutung dieser Tagebaufolgelandschaft stärker zu unterstreichen und uns auch damit zu präsentieren.
Ja, das ist ein guter Übergang, Lars, zum Thema des UNESCO-Welterbeantrags Tagebaufolgelandschaft. Kurz zur Einordnung. Du hattest schon gesagt, es gibt noch 3 Tagebaue. Heutzutage in den 80er Jahren waren unglaubliche 17 Tagebaue geöffnet und in Betrieb in der Lausitz. Heute sind es noch 3. Das sind Welzow Süd, Nochten und Reichwalde. Jenschwalde ist bereits abgeschlossen Ende letzten Jahres. Reichwalde war zwischendurch bereits geschlossen und wurde wieder eröffnet. Also wir reden hier von ungefähr 7000 Beschäftigten in dem Braunkohlebereich. Also das vielleicht mal zur Einordnung einfach. Und das von dir, Lars, vorhin erwähnte stark benötigte Zuwanderung beziehungsweise den großen Fachkräftemangel, den wir hier haben, mit unseren vielen neuen Institutionen, die jetzt im Rahmen des Strukturwandels bestehen. Auch da ist ja wieder die, ich weiß nicht, ob ich von Angst sprechen soll, aber die Frage der Menschen hier vor Ort, was passiert eigentlich mit unserer Identität, mit unseren Traditionen, die vielleicht doch viel auf der Sozialisation der letzten Jahre beruhen und eben vielleicht doch auch auf den Traditionen der Bergarbeiter oder wenn man an die sorbische Bevölkerung denkt, an die Traditionen in der sorbischen Community. Verändert sich das jetzt wieder, wenn wir so viel Zuzug haben? So, wie kann man diese Identitäten der Menschen hier vor Ort im Rahmen einer solchen Transformation auch der Gesellschaft weiterhin wertschätzen und erhalten? Ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, die wir in diesem Rahmen des UNESCO-Welterbeantrages vertiefend betrachten. Aber vielleicht komme ich erstmal zum Rahmen. Also warum UNESCO-Welterbeantrag? Da geht es ganz viel natürlich um die schon erwähnte Wertschätzung und die Bedeutung von dem, was hier passiert ist, auch von der Radikalität. Es geht bei dem UNESCO-Welterbeantrag nicht darum, dass man alles Schöne und Ideale, was hier entstanden ist, über diesen Titel einer Wertschätzung zuführt. Also das ist ja so ein bisschen die Bedenken. Wir haben hier sehr viel Erdmasse bewegt, wir haben hier sehr viel Landschaft zerstört und wiederhergestellt. Wir haben hier sehr viele Orte umgesiedelt. Das ist doch alles so schlimm. Da brauchen wir doch keinen solchen Titel dafür, keine solche Wertschätzung. Aber das ist es nicht, was UNESCO meint. UNESCO Welterbe schätzt ja nicht nur die tollen Orte, wie zum Beispiel auch den Park in Bad Muskau, also diese Landschaftsgestaltung, die hier passiert ist. Auch Muskau ist ja, gehört ja zum UNESCO-Welterbe, sondern es geht darum, besondere Entwicklungen der Menschheitsgeschichte mit diesem Titel sozusagen ein Prädikat aufzusetzen, beziehungsweise dieses Wert zu schätzen. Bei Tagebaufolgelandschaft ist es so, dass wir gesagt haben, die Tagebaufolgelandschaft mit der Betonung auf Folgelandschaft und nicht auf den Tagebauen spiegelt eigentlich beispielhaft den Wandel und die Weiterentwicklung von Strategien der Rekultivierung und der Renaturierung, der Neugestaltung dieser zerstörten Landschaft durch den Braunkohleabbau wieder. Es geht um Aneignungsprozesse, es geht aber auch um technologische Entwicklungen und Innovationen, die im Rahmen des Umgangs mit der Tagebaulandschaft beziehungsweise der Tagebaufolgelandschaft entstanden sind. Und diese haben sich gemäß der jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und ideologischen Leitbilder, so wie Lars Scharnholz das gerade schon am Cottbuser Ostsee verdeutlicht hat, in der jeweiligen Zeit verändert und entwickelt. Also wir haben quasi Zeugnisse des Zeitalters der fossilen Rohstoffgewinnung und natürlich gleichzeitig auch dessen Radikalität, die ist ja deutlich sichtbar hier in der Lausitz. Wir haben den Bereich von der Rekultivierungsstrategien, die hier in der Lausitz besonders vielfältig sind und besonders viel auch geforscht wurde dazu und auch übertragen wurde in andere Regionen. Wir zeigen die Diversität des Landschaftswandels und auch deren Kontinuität über 120 Jahre oder mehr. Also die ganze Zeit verändert sich in der Lausitz die Landschaft. Das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnte, was so faszinierend war für mich, als ich hierher kam. Dieser ständige und auch recht schnelle Wandel in der Landschaft, der immer, immer und immer zu sichtbar ist. Aber wir haben eben auch den Innovationsgeist und der sollte nicht vergessen werden. Bei aller Radikalität, die Lernprozesse im Umgang mit der Tagebaufolgelandschaft und mit der Rekultivierung ist doch enorm. Und ich glaube, auch darauf können wir in der heutigen Transformation sehr gut aufbauen. Ja, dieser Innovationsgeist, den gibt es hier und der sollte nicht vergessen werden. Ja, das ist dieses UNESCO-Projekt Tagebaufolgelandschaft. Wir sind eine Initiative, die aus verschiedenen Institutionen besteht. Das ist einmal das Institute for Heritage Management mit Sitz in Cottbus. Das ist die Brandenburgische Technische Universität mit verschiedenen Lehrstühlen. Das ist das Sorbische Institut, aber auch der Tourismusverband Lausitzer Seenland. Und eben auch das Institut für Neue Industriekultur, die in einem Bündnis seit 2020 sich darum bemühen, die Tagebaufolgelandschaft auf die UNESCO-Welterbeliste zu bringen. Dabei muss gesagt werden, dass wir das eigentlich vor allem als eine Plattform sehen zum Austausch über die Wertschätzung dieser Landschaft und dieser Region und der Menschen hier vor Ort. Also es könnte genauso gut, der erwähnte Weg von Lars Scharnholz hat es, glaube ich, schon gesagt, zu einer europäischen Kulturhauptstadt sein, oder es könnte genauso gut eine internationale Bauausstellung 2.0 sein. Die Idee ist es, dass wir eine Plattform brauchen, zur Auseinandersetzung mit der Wertschätzung. Und ich glaube, über solche Formate, die in diesen Rahmen stattfinden können, sei es ein UNESCO-Welterbe oder sei es europäische Kulturhauptstadt oder sei es etwas ganz Neues, sind sehr wichtig. Und wir versuchen im Moment noch viel stärker als in den letzten Jahren mit dieser Idee in die Bevölkerung zu gehen. Also wirklich vor Ort zu gehen. Wir haben ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir haben großformatige Fotos von der Tagebaufolgelandschaft gemacht und stellen die aus. Wir gehen auf Märkte, wir gehen auf Veranstaltungen damit. Wir stellen das in verschiedenen Räumlichkeiten aus. Wir haben eine Publikation dazu, wir führen Lesungen durch. Es ist unglaublich, wirklich. Also als ich das erste Mal erlebt habe, war das wirklich sehr faszinierend für mich. Die Leute kommen über diese sehr, sehr schönen Bilder der Landschaft ihrer eigenen Umgebung auf uns zu und erzählen uns Geschichten, erzählen uns von der Zeit der noch offenen Tagebaue, erzählen sehr detaillierte Geschichten, was sie erlebt haben im Tagebau oder um den Tagebau oder einfach im Alltag. Und das zeigt eben, dass wir einen Zugang finden und eine Wertschätzung finden über diese kleinen Formate, um einzelne Personen zu erreichen in ihrem Alltag. Eine andere Idee ist es gibt Projekte jetzt auf dem Tagebau Folgeflächen, auch im Zuge der Klimawandeldiskussion. Was können wir auf diesen Flächen eigentlich in Zukunft anbauen? Hier vor Ort, was auch den Zuge der Klimaanpassung hier wächst. Also es gibt dann beispielsweise Versuche mit Lavendelanbau, mit Pfefferanbau, mit Trüffel, es gab sogar Bananen, es gibt Hanfanbau, es gibt verschiedene Sachen, Lebensmittel oder Nutzpflanzen, die hier vor Ort ausprobiert werden und angebaut werden. Auch darüber ist ein sehr guter Zugang zu den Menschen möglich. Wir haben Schälchen mitgenommen mit Heidelbeeren. Den Wein habe ich natürlich ganz vergessen. Wein ist ja ganz wichtig, der Weinberg Wolkenberg, den wir hier direkt an dem noch offenen Tagebau zur Süd finden. Der ist sehr, sehr beliebt bei den Menschen. Da ist gleichzeitig ein weinendes Auge und ein lachendes Auge dabei. Das ist auch ganz spannend zu erleben. Menschen erzählen uns über den alten Ort Wolkenberg. Also dieser Weinberg Wolkenberg heißt so, weil dort der Ort Wolkenberg existierte, der eben abgebaggert wurde im Zuge des Tagebaus Welt zu Süd. Und dieser Ort war wohl sehr, sehr schön. So erzählen das ganz viele Menschen. Und sie erinnern sich sehr gern daran und sind traurig, dass er nicht mehr da ist. Es gibt dort aber eine Erinnerungsstätte direkt neben dem Weinberg Wolkenberg. Und gleichzeitig sind viele natürlich völlig begeistert von diesem Weinberg, der dort entstanden ist. Ursprünglich aus einem Forschungsprojekt heraus, jetzt aber wirklich auch betrieben und zum Teil auch mit alten Sorten betrieben. Ein sehr, sehr guter Wein. Und dort kann man eben auch am Wochenende ganz im touristischen Sinne hingehen und eine Weinverkostung machen und regionale Produkte dazu genießen. Und es ist gleichzeitig diese Idee, ja, diese Trauer und gleichzeitig aber dieses Schöne, was dort entstanden ist. Und es gibt mehrere Orte, die genau das zeigen. Gleich nebenan ist beispielsweise das Gut Geisendorf. Auch hier ist der Ort Geisendorf abgebaggert worden und an anderem Ort. In Neupetershain gibt es jetzt ein Neu-Geisendorf. Dort sind die Menschen umgesiedelt worden. Und dort, wo das Loch früher war, also der Tagebau in Geisendorf, gibt es jetzt diese alte Landschaft, die vorher da war, nämlich eine Endmoränenlandschaft, die wurde dort wieder modelliert. Ganz erstaunlich. Also wenn man vor 10 Jahren dort war, stand man an einem Loch. Wenn man jetzt nur 10 Jahre später, ich finde es ein sehr kurzer Zeitraum, dorthin fährt, findet man einen Hügel vor sich. Einen relativ hohen für Brandenburg im Übrigen. Und kann diesen Berg in Anführungsstrichen besteigen. Das sind so diese zwei Seiten, die aber ganz faszinierend sind, eben zu erleben und wo man einen großen Zugang zur Bevölkerung kriegt und wo eben auch die Wertschätzung von dem, was hier geleistet wurde, sowohl im Tagebau, also die Arbeiter, die im Bergbau gearbeitet haben, als auch diejenigen, die anschließend die Rekultivierung durchgeführt haben und die Menschen vor Ort. Also das schafft ein unglaubliches Vertrauen und eine Wertschätzung. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig in diesem Transformationsprozess, weil es, ich denke, in dem ersten Strukturbruch nicht ganz so war wie jetzt, wenn ich das so sagen darf. Aber das sind auf jeden Fall sehr viele Beispiele, die genau in die Richtung gehen. Also wir müssen kommunizieren, wir müssen nach außen gehen, wir müssen uns auf diese Wertschätzung konzentrieren und auf die Mitnahme der Menschen vor Ort. Denn nur dann kann es funktionieren mit der Transformation.
Also wie du sagst, Heidi, also wenn man jetzt fragen würde uns, was kann man denn eigentlich lernen aus dem Prozess in der brandenburgischen, sächsischen Lausitz, in unserer Lausitz, inklusive unserer polnischen und tschechischen Nachbarn, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, die ja im Austausch und im Lernprozess auch eine wichtige Rolle spielen, dann würde ich sagen, genau das, was du gerade versucht hast zu schildern, also diese Kompetenz, dass diese kulturellen Themen uns eben sowohl leichter öffnen können für den Nachbarn, also für denjenigen, der in der Kohle mal gearbeitet hat und eine Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte, als auch nach außen einfacher öffnen können. Die Lausitz ist mit ihren Tagebauen eben nicht nur so ein Ergebnis von technischen oder nur touristischen Überlegungen, sondern ich finde, so das ist mir jetzt irgendwie auch nochmal klar geworden in dem Gespräch heute, das ist eben eine Folge von kulturpolitischen Denkweisen und daraus resultierenden Entscheidungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gefällt haben. Und die waren eben sehr stark immer geprägt von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass das sich zu vergegenwärtigen mit Kulturformaten und vielleicht auch im Rahmen der Wertschätzungsebene ganz oben, also der UNESCO-Welterbetitel, wäre ganz schön. Denn also in dieser, wenn man sich das mal über die längere Zeit rückblickend und auch nach vorne blickend anschaut, dann sieht man ja in dieser Tagebaufolgelandschaft ein sich allmählich veränderndes Verständnis und unterschiedliche und variierende Auffassungen auch, wie man mit diesen riesigen, industriell in Anspruch genommenen Flächen umgeht. Und das ist dann gleichzeitig, wie wir vielleicht heute ganz schön auch diskutiert haben, immer auch, wenn ich abgebaut habe, die Kohle, und dann darüber nachgedacht habe, wie es weitergeht, ein Vorgriff auf ein mögliches Leben. Teilweise vielleicht auch auf eine mögliche Lebensutopie, wenn man, und oder auf eine mögliche Lebenssehnsucht, wenn man jetzt den so häufig zitierten Senftenberger See nimmt, der ja schon auch ein bisschen für die Sehnsucht nach einer wunderschönen Urlaubslandschaft steht, die wo ganz anders eigentlich sein könnte als in der Lausitz, also irgendwo an einem großen See in Ungarn oder meinetwegen in Norditalien oder zumindest an der Ostsee. Und insofern ist diese Bergbaufolgeplanung ja immer auch ein Blick auf ein mögliches Leben, auf eine Utopie und auf eine Landschaft von morgen. Und das mal zu dokumentieren und zu verstehen, dass so ein UNESCO-Titel nichts anderes als ein respektvoller Umgang mit dieser Folgeplanung ist, mit dieser Lebensleistung ist und auch mit dem, was wir in Zukunft erleben. Das wäre, glaube ich, ganz schön, um einfach dann über so einen Titel auch zurückzublicken auf die Ideen und die Sehnsüchte dieser vielen erhofften Zukünfte, wenn man das so sagen möchte, die wir in der Lausitz haben. Wenn man die Fähigkeit dieser Bergbaufolgelandschaft, die wir hier vor der Nase haben, also dieser tristen Wirklichkeit, ja, so eine große Magie abzugewinnen, ist etwas, was wirklich Kraft bedeutet, eine enorme Schaffenskraft für die Bevölkerung hier vor Ort. Wir haben immer wieder auch Gäste eingeladen über die Brandenburgische Technische Universität von Hochschulen aus Deutschland, aus Europa, aber auch aus der ganzen Welt, mit uns gemeinsam über das Potenzial dieser Tagebaufolgelandschaft nachzudenken. Aber ich denke, es ist noch viel schwerer, das zu tun, wenn man hier lebt und wenn man vor dieser Landschaft ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn man früher sagt, ich komme aus der Lausitz, haben die Leute in Berlin und in Leipzig ein bisschen die Nase gerümpft, weil das eben wirklich einfach auch eine sehr industriell geprägte Landschaft war. Und das ist schon was Tolles, wenn man jetzt über die UNESCO rückblickend nochmal gemeinsam nachvollziehen kann, wie sich die Chronologie der Ereignisse in der Lausitz, der Bergbaufolge, Landschaftsplanung darstellten und damit wirklich ein kulturelles Instrument hat, um an diese technischen, politischen, sozialen Leistungen, die damit verbunden sind, zu erinnern. Aber, und das ist mir wichtig, dass wir das vielleicht auch in diesem schönen Podcast-Format nochmal sagen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir die UNESCO-Entscheidungsbehörden, die sich überlegen, ob sie das unterstützen, dass wir mit der Lausitz tatsächlich in die Welterbeliste kommen, sehr stark herausfordern. Denn es ist eine Landschaft, die eben nicht. Und Heidi Pinkelpank, du hast das ja eben sehr schön gesagt, die nicht konservierbar ist. Das ist eine Landschaft, die sich auch weiter verändern wird. Also einerseits dadurch, dass sich die Natur diese Räume natürlich zurückholt. Ja, das können wir nicht aufhalten, wollen wir auch gar nicht aufhalten. Aber auch deswegen, weil sich aus der doch sehr wenig sensiblen Umgangsweise mit Wasser und mit den Böden und mit der Natur in den letzten Jahrzehnten einfach Ewigkeitskosten ergeben, die uns als Gesellschaft gar nicht davor bewahren, immer wieder auch darauf zu achten, was passiert eigentlich gerade mit dem Tagebauen, was passiert eigentlich, wenn wir weiter fluten wollen und dann, wie inzwischen auch Menschen, die ein hohes ökologisches Bewusstsein haben, vermuten, eine zusätzliche Wasserleitung brauchen aus der Elbe, damit wir überhaupt unsere Tagebaufolgegewässer vollkriegen und uns Berlin und der Spreewald nicht trockenfallen. Also auch eben Ewigkeitskonsequenzen von den hohen Sulfatwerten, die drohen von weiteren Kippenrutschungen, die drohen von den weiteren Belastungen durch gehobenes Grubenwasser gar nicht zu sprechen. Das heißt also, wir haben nicht nur eine Thematik mit dem Format, mit dem Kulturformat einer UNESCO-Wertschätzung, die uns erlaubt, eben auf diese Folgeplanungen der Vergangenheit zurückzublicken, sondern das wäre auch ein wunderbares Instrument, um zu sagen, aus der Kiste kommen wir auch gar nicht mehr raus. Das ist eine Landschaft, die ewig eine Kunstlandschaft sein wird und die eben auch eine ausreichende verantwortlichen Umgang mit Mitteln, mit kulturpolitischen Instrumenten, sicherlich auch mit technischen Lösungen, aber mit kulturpolitischen und sozialpolitischen Instrumenten erwartet von uns diese Landschaft, die wir so ausgelutscht haben über Jahrzehnte und die Menschen im Grunde genommen auch mitgenommen haben dabei, diesen Prozess zu gestalten, dass wir auch hier über UNESCO zeigen können. Das ist etwas, der Verantwortung sind wir uns voll bewusst. Und das ist auch ein Teil dieser Kulturlandschaft.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig zu erwähnen. Und ich möchte noch einen zweiten Aspekt hinzufügen, denn ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir hier uns nur um Tourismus und Wertschätzung kümmern wollen. Viele Menschen, das kennen wir aus der Diskussion um die Welterbebeantragung in der Montanregion Erzgebirge, haben die großen Bedenken, dass dann eine Art Glaskugel hier drüber gestülpt wird und wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr oder nur noch schwer möglich sein wird. Und dem möchten wir ganz klar entgegenstellen, dass das nicht das Ziel ist. Und deshalb ist es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es eine Landschaft ist, die sich immer weiterentwickelt. Und die sich auch weiterentwickeln soll. Und wir können sie gar nicht aufhalten und wir wollen sie auch gar nicht aufhalten, weil wir brauchen die Produktion hier vor Ort und die produktive Entwicklung. Und hierzu würde ich gern auch zwei Beispiele nennen, die wir im Rahmen der UNESCO-Welterbeantragstellung der Tagebaufolgelandschaft auch schon diskutieren. Und es ist in diesem Rahmen aufgekommen. Das ist einmal die Lausitz als Energielandschaft, also die Frage der Nutzung der Tagebaufolgeflächen für erneuerbare Energien und auf der anderen Seite die Lausitz als Bioökonomieregion, also die schon erwähnten Forschungsprojekte zum Anbau neuer Sorten beziehungsweise zu neuen Materialien. Es gibt dort ein Projekt, das heißt Landinnovation Lausitz, wird von der BTU geleitet und vom Bundesforschungsministerium im Rahmen der WIR Förderung Wandel durch Innovation in der Region gefördert bzw. unterstützt. Hier tatsächlich in sehr vielen Projekten geschaut, wie man die Tagebaufolgelandschaften bzw. die Lausitz insgesamt eben als Bioökonomieregion entwickeln kann. Und in diesem Rahmen sind wir Teil eines Projektes, das schaut, welche Identitäten, welche immateriellen Bezugspunkte gibt es eigentlich der Bergbauleute hier in der Region und wo kann man diese verorten? Also spezielle Aktionen und Techniken und die die man wirklich in Orten wiederfindet vor Ort. Wir haben uns hier eine Beispielregion rausgesucht. Das sind die drei Städte, beziehungsweise zwei Städte, Treptow und Welzow und die Gemeinde Neupetershain. Ein kleiner Untersuchungsraum direkt angrenzend an den Tagebau Welzow Süd, wo wir schauen, welche Bergbautraditionen eben noch in der Stadtlandschaft und in der Landschaft in Gebäuden und in Flächen noch zu finden sind. Ein sehr partizipatives Projekt mit den Menschen vor Ort, um dann zu schauen, ob solche Gebäude und Flächen für die neuen Entwicklungen im Rahmen der Bioökonomie-Region nachgenutzt werden können. Also um genau diese neuen Produktionen mit den alten wertschätzenden Orten zu verbinden, so dass einerseits diese Orte nicht verloren gehen, gleichzeitig eine Wertschätzung und eine Aufwertung durch eben diese neuen Produktionen entsteht. Das ist die eine Seite zum Thema Energielandschaften. Auch hier das Thema ja nicht nur in der Tagebaufolgelandschaft der Lausitz, sondern eben schon in anderen UNESCO-Welterbstätten heftig diskutiert. Da geht es vor allem um Windenergieanlagen, aber eben auch um Solarflächen. Und auch hier in der Lausitz ist diese Diskussion sehr, sehr groß. Und da komme ich zurück auf ganz am Anfang, als ich gesagt habe, in den 30er Jahren ist das Bergrecht geändert worden. Also es geht und die Menschen, die Flächen besaßen, sind enteignet worden. Es geht hier auch hier und auch jetzt sehr stark um Flächenverfügbarkeiten in der Tagebaufolgelandschaft der Lausitz. Die Frage also, kommen Kommunen wieder an ihre Flächen? Wollen Kommunen wieder an ihre Flächen kommen? Denn hiermit sind, wie der Herr Scharnholz gerade erwähnt hat, Ewigkeitskosten verbunden. Brauchen sie diese Flächen aber, um beispielsweise erneuerbare Energien dort zu verankern, um laut Gesetz ja dann auch damit Geld verdienen zu können, um die Kommunen voranzubringen? Es ist eine sehr, sehr komplexe Diskussion, die hier in der Lausitz stattfindet. Und auch die haben wir oder diskutieren wir gerade ganz aktuell in einem regionalen Entwicklungskonzept, ebenfalls mit den drei Orten Treptow, Welzow und Neupetershain beziehungsweise Altdöbern, die sich hier zusammengefunden haben, um kooperativ und gemeinsam eine Entwicklungsrichtung für die Zukunft zu finden. Auch diese Art der Kommunikation und dieses Zusammenfinden ist ja sehr wichtig in der Region. Also wir erzählen das immer wieder, dass Kommunikation und das Zusammenarbeiten und nicht das Gegeneinander arbeiten sehr wichtig ist für diesen Transformationsprozess. Denn es geht hier um sehr viel Geld und wenn es um sehr viel Geld geht, geht es oft auch um Neid, Diskussionen und um das Ziehen an den verschiedenen Strängen zu sagen, der Geldgeber, das Geld soll hierhin, das Geld soll dahin. Wichtig ist es aber doch, viel wichtiger ist es doch, zusammenzuarbeiten und das machen Welzow, Treptow und Neupetershain gerade vor.
Sie haben geschildert, das Lausitzer Revier ist Zukunftsregion, es ist Lebensraum für Menschen, es ist eine Tourismusregion, es ist eine Wirtschaftsregion. Man musste die Natur wiederherstellen und gleichzeitig findet immer noch Braunkohleabbau statt. Das alles trifft auch auf das Rheinische Revier zu. Was kann das Rheinland von der Lausitz lernen? Was kann die Lausitz vom Rheinland lernen?
Also ich würde denken, das ist wirklich ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Frage könnte auch lauten, und das ist eigentlich für uns in der Alltagspraxis im Moment viel wichtiger, wann fangen wir eigentlich endlich mal an, sehr intensiv voneinander zu lernen? Die 600 Kilometer müssen wir einfach mal viel häufiger durchbrechen und da arbeiten wir auch dran, dass also Delegationen aus Nordrhein-Westfalen häufiger hier hinkommen oder ins Mitteldeutsche Revier kommen und die Lausitz auch häufiger in Nordrhein-Westfalen ist. Wir sind da schon relativ nah dran, aber da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und wir hoffen, dass uns da auch die Bundesebene unterstützt dabei, dass wir bei den vielen Geldern, die gerade ausgegeben werden, beim Strukturwandel auch stärker in den Austausch zwischen den Revieren kommen. Ich glaube, was ganz konkret beispielsweise einzigartig ist in der Lausitz, ist der von mir ja offensichtlich so geliebte Tagebau Cottbus Nord, weil ich ihn heute schon als ein spannendes Projekt mehrfach erwähnt habe. Und das ist eben so, dass dieser Tagebau im Moment von einem kommerziellen Braunkohle Unternehmen geführt wird, das eben nicht mehr wie vorher in Staatshänden ist und dass es hier auch darum geht, dass jetzt nicht mehr eine Bundesgesellschaft, die die Verantwortung übernimmt für viele Tagebauer hier, die LMBV, also eine hundertprozentige Gesellschaft GmbH des Bundes, die Verantwortung trägt für die Flutung und für das danach, sondern eben die Flutung in den Händen eines Unternehmens liegt und dass das private Konzernverantwortung sozusagen dafür zuständig ist, dass die Maßnahmen auch richtig abgeschlossen werden und dass dann zum Ende dieses Tagebaus auch und zum Ende der Flutung auch nicht zu früh aus den Händen dieses privaten Bergbaubetreibers die Verantwortung übergeben wird in die öffentliche Hand. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz neu ist und was uns vor eine Reihe von Fragestellungen stellt, die wahrscheinlich eher planungsrechtlicher und finanzpolitischer Art ist. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man sich sehr genau auch angucken sollte. Wie kommt man eigentlich aus der Kiste raus? Beziehungsweise wie verteilen wir eigentlich dann die Ewigkeitskosten, wenn der Bergbaubetreiber hier raus ist und wir in der Region mit einem Tagebau, der sehr potenzialstark ist, wir haben das ja heute gesagt, also was energetische Versorgung angeht, was touristische Formate angeht, was auch die Expansion der Stadt Cottbus nach Osten an den Rand dieses zukünftigen Cottbuser Ostsee angeht, aber was eben auch mit enorm hohen Risiken verbunden ist. Und da stellt sich dann ja bei den Risiken immer ganz schnell die rechtliche Frage, wer haftet jetzt eigentlich dafür und vor allem auch, wer zahlt es denn nachher? Und das ist eine ganz spannende, glaube ich, ein ganz spannender Prozess mit dem Cottbuser Ostsee, wo man viel lernen kann, auch in Nordrhein-Westfalen, wie man mit solchen Fragestellungen eigentlich umgeht.